Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine.
Sie ist definitiv ein Hamburger Original und ein Stück Pressegeschichte, die Hamburger Morgenpost. Vieles wurde über die 75 Jahre ihrer Erscheinung verändert. Geblieben ist die eher oppositionelle Haltung und ein oft bissiger, manchmal auch humorvoller Stil. Arist von Harpe ist Inhaber und Geschäftsführer der Morgenpost. Zuvor war er unter anderem Unternehmensberater bei Boston Consulting, sehr erfolgreicher Start-up-Gründer und Geschäftsführer von Xing Marketing Solutions. 2020 übernahm von Harpe die Mopo, um sie zu neuem Glanz zu führen. Die Entwicklung der Printmedien zwang ihn zu einer Zäsur. Statt täglich erscheint das Blatt jetzt einmal die Woche. Wir sprechen jetzt über Digitalisierung, den Medienstandort Hamburg, aber auch über das anstehende Wahljahr und 2025, in dem viele Weichen gestellt werden müssen. Hören wir mal rein und kleine Vorwarnung, wir sind hier heute in der Handelskammer und hier wird kräftig gebaut und das hört man auch an der einen oder anderen Stelle, aber es lohnt sich hoffentlich trotzdem reinzuhören. So, hallo, moin und herzlich willkommen hier im Podcast der Handelskammer, lieber Arist von Harpe.
Tausend Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch und ist ja ein wirklich großes Thema, was wir hier vor der Brust haben. Vor bald 5 Jahren haben Sie die Mopo, die Hamburger Morgenpost, durchaus schwerer See übernommen. Viele sahen damals sogar deren Ende gekommen. Aber Ihr Mut zum Einstieg als Branchenneuling wurde auch von einigen bisschen belächelt, von anderen bewundert. Er übernahm die Mopo gegen die wirtschaftliche Vernunft, aber mit heißem Herzen, schrieb das Abendblatt kürzlich über sie. Trifft das zu? Was ist das?
Das trifft irgendwo schon zu, ist natürlich ein bisschen verkürzt. Mhm. Also ich war in so einer Situation, dass ich schon ein bisschen wieder guckte, hätte wieder gern was Unternehmerisches gemacht. Aber so ein Startup-Gründen war auch nicht mein Thema. Und dieses Thema Presse hatte mich schon sehr fasziniert, gerade aus dem Hintergrund, dass ich sah, dass die Presse irgendwie in Problemen steckt, strukturellen Schwierigkeiten steckt. Und das war ja nach der Wahl schon also nach der Brexit-Wahl, nach der Trump-Wahl, wo man merkte, okay, Social Media wird nicht das Allheilmittel sein. Und dann ergab sich so die Gelegenheit dazu, das zu machen. Und dann war das, ich meine, ist ja eine einmalige Chance. Als Einzelperson, klar, war wirtschaftlich schwer angeschlagen. Deswegen war es für mich auch in dem Moment finanziell machbar, das zu machen. Was kein Geld verdient, ist auch wenig wert, sag ich mal so. Ja. Und ist natürlich eine einmalige Situation, so eine Marke zu übernehmen, die ja so extrem für Hamburg steht auch.
Ja, aber woher kommt die Affinität zur Mopo? Sind ja nicht Düsseldorfer. Ja. Und weiß nicht, ob die Mopo da in Düsseldorf gelesen worden ist.
Nee, das natürlich nicht. Da gibt es die Rheinische Post. Okay. Nein, aber es ist ja so, man sagt ja so oft, die zugezogenen Hamburger sind die krassesten Hamburger. Das will ich nicht sagen, krassesten, aber es gibt ja so bestimmte Aspekte von Hamburg, die für Außenstehende sehr, sehr attraktiv sind und die Hamburg so attraktiv machen. Also das sind so Marken wie FC St. Pauli, Astra, der Kiez allgemein, die gesamte topografische Lage und eben als Medienhaus auch die Mopo. Weil so eine Marke wie die Mopo gibt es eben in anderen Städten in der Form nicht. Auch gerade mit dieser Historie und mit diesem Selbstverständnis. Diese schon sehr boulevardeske, aber auch humorvolle und irgendwie Herz am rechten Fleck. Das ist sind so Dinge, alles so Themen gewesen, die mich immer schon sehr angesprochen haben, dass ich die Mopo immer schon extrem sympathisch fand.
Ja, finde ich guten Vergleich. Ich bin die krassesten Hamburger. Geht mir auch so, bin auch zugezogen und will hier nicht mehr weg. Ja, so. Ja. Das muss man einfach immer sagen. Aber Sie haben ja eine ganze Menge verändert, ja, bei der Mopo. Und sozusagen einfach sein Versuch, den Niedergang der gedruckten Zeitung zu stoppen. Ja, das war so als Ziel. Und seit April eben auf eine Wochenausgabe umgestellt von dem der Tageszeitung. Und hat sich der Schritt gelohnt? Das wurde ja viel beachtet und auch gelobt. Aber wie sieht's aus? War das ein guter Schritt gewesen?
Ja, das war auf jeden Fall der richtige Schritt. Also die Kernveränderung, die wir ja eigentlich ab Tag 1, also eigentlich im Wesentlichen Mike Koltermann, der neue Chefredakteur, der ja auch schon vorher lange bei der Mopo war, den ich ja dann direkt zu Beginn auch zurückgeholt habe und mit ihm zusammen das auch diese ganze Übernahme eigentlich geplant hatte. Das war immer schon so mein Wingman da. Wir haben ab Tag 1 wieder versucht, viel mehr Qualität reinzubringen. Und man hat ja so als Medium, was vor allem im digitalen Raum über Anzeigen lebt über und eben über Reichweite funktioniert. Kann man ja machen, man macht Kosten runter und die Inhalte sehr, sehr einfach und versucht dadurch irgendwie profitabel zu sein oder man versucht den Weg, dass man über Qualität geht. Und wir haben eben den Weg über Qualität gewählt, der schon hart ist, aber der eben für die Marke extrem wichtig ist, weil die Marke dadurch jeden Tag eigentlich ein bisschen mehr gestärkt wird und nicht beschädigt wird. Und ja, der Schritt mit der Wochenzeitung, das war auf jeden Fall ein Schritt, der war notwendig, weil die, sag mal, in einem Großstadtmilieu eine Kaufzeitung, das ist also die Nachfrage nach Zeitung am Kiosk, nach Tageszeitung am Kiosk sinkt da am stärksten. Also Print geht überall nach unten, aber dort am stärksten.
Und rechnet sich die Wochenzeitung jetzt nicht drauf?
Das rechnet sich schon, ja. Aber es ist im Endeffekt, im Wesentlichen ist es ein Thema, also eine Wochenzeitung ist länger haltbar. Wir können nicht davon ausgehen, dass sich da die Auflagen wieder in total andere Richtungen entwickeln. Aber in der Tageszeitung sind natürlich irgendwann diese fixen Kosten. Die fixen Kosten des Drucks, die fixen Kosten der Logistik werden zu groß. Und da macht rein betriebswirtschaftlich gesehen, macht eine Wochenzeitung mehr Sinn. Und entspricht eben auch, ich sag mal, mehr der Lebensrealität von, ich sag mal, noch arbeitenden Menschen. Weil keiner der Menschen in unserem Alter braucht eigentlich jeden Tag eine Tageszeitung. Das machen die wenigsten.
Ja.
Ne? Man sieht ich vielleicht. So aus berufsbedingt so. Aber die große Masse der Leute hat ihr Handy und erfährt alle Nachrichten. Alles, was wichtig ist, erfahren sie dort. Und das Gute in Hamburg ist, dass sie es eben zum ganz großen Teil eben bei der Mopo machen.
Ja, aber ich habe das auch gehört, ne, dass mopo.de sozusagen richtig große Reichweite entwickelt hat. Und wie auch die meisten Visits sozusagen als Nachrichtenportal in Norddeutschland. Ist das so?
Und, ist so, ja, total. Schön.
Und wir sind auch
ist da. Ist das dann alles HSV24?
Nee, das ist nicht. Nachrichten, ne?
Nee, das ist gemischt. Das ist natürlich, HSV spielt eine große Rolle, Fußball generell, auch St. Pauli. Aber es sind einfach Hamburg-Themen, die hier eine große Rolle spielen. Und das Interessante ist, dass diese Reichweite, und das, also wir sind die größte Medienmarke, die größte freiwirtschaftliche Medienmarke Norddeutschlands im Netz. NDR ist nochmal auf einer anderen Spur, das ist ein anderes Thema, müssen wir, glaube ich, jetzt nicht drüber sprechen.
Ja, aber wir kommen noch zum Medienstandard.
Ja, genau.
Nochmal schaut, ne?
Aber das Interessante ist, dass eben der Großteil des Traffics bei uns kommt eben direkt zu uns. Wir werden nicht über Google zu uns gespült oder über Social Media, sondern kommen dadurch, dass Menschen auf ihrem Handy www.mopo.de eintippen. Und das ist ja der Punkt. Das ist ja, wir sind eine Marke. Die Menschen kommen zu uns, weil sie wissen, okay, da finde ich das, was ich suche. Und wenn wir die Menschen da abholen und denen da, also ich sag mal, erwartungskonform das liefern, was sie auch von uns erwarten, dann kommen sie wieder und dann bleibt die Marke da und wird stärker.
Und funktioniert euer Paid Content?
Das funktioniert, ja.
Ja.
Es ist natürlich immer noch, von der Umsatzverteilung her, sind im Digitalen die Werbeerlöse deutlich wichtiger als die Paid-Content-Erlöse.
Aber wie viele Abonnenten?
Das ist eine mittlere vierstellige Zahl.
Okay.
Also ist noch kleiner als das Abendblatt, aber die machen es auch schon ein bisschen länger.
Mhm.
Und es ist natürlich auch eine Abwägung. Wir könnten auch noch mehr hinter die Paywall stellen, aber wollen natürlich auch die ganzen Menschen, die uns so lesen, auch nicht vergessen. Das ist so ein bisschen so eine Abwägung. Aber deswegen, wir haben eben viel Reichweite und deswegen laufen viele Menschen bei uns auch vor die Paywall. Und einige sagen dann irgendwann, ja, okay, komm, ich zahle dafür jetzt. Manche sind dann schnell wieder weg, manche bleiben. Es ist ja kein wirklich hoher Preis am Ende.
Und wie setzt ihr auf KI? Das ist ja mal kein Podcast hier, in dem wir nicht über KI reden in letzter Zeit. Ja? Und in der Medienbranche
das
irgendwie
Buzzword.
Auch ein besonderes Thema.
Ja.
Und das muss ich deswegen auch fragen. Ja? Weil ist das ein Thema bei euch auf dem Portal?
Ja, total. Ja? Also es hat ja mehrere Komponenten. Mhm. Es gibt ja einmal diese, sag mal, angstgetrieben. Vielleicht jetzt ein bisschen verniedlichend, aber diese angstgetriebene Komponente zu sagen, okay, wenn bald Plattformen wie Perplexity der Hauptkanal sind, wo sich Menschen informieren, das wäre natürlich schlecht, weil dann kommt bei uns und bei anderen eben nichts mehr an. Aber im Wesentlichen schafft KI, und ich bin da eigentlich eher optimistisch, schafft viele Möglichkeiten, sich von Arbeiten und Tätigkeiten zu befreien, die jetzt noch viel Energie fressen und die man einfacher machen kann. Also ein Beispiel ist, was wir immer drin haben, sind Polizeimeldungen. Und Polizeimeldungen kommen über ein Feed rein bei uns als so klassisch geschriebene Polizeimeldung. Die können wir natürlich so nicht veröffentlichen. Da sitzt ein Redakteur, schreibt das um. Und es ist nicht jedes Mal so, dass er dann auch mit vor Ort dabei war, sondern sind die Meldungen, wir sind nicht bei jedem Unfall mit dabei. Die Leute haben wir nicht mehr.
Ja.
Und das umzuschreiben, das ist natürlich das Arbeit, das Handwerk. Und sowas kann KI sehr gut. Ein weiteres Thema ist natürlich auch das, dass wir über KI auch Möglichkeiten haben, wir nutzen die jetzt erst im kleinen Rahmen, Nutzern unterschiedlich Inhalte auszuspielen. Mhm. Also wenn Sie und ich auf die Seite gehen, dass wir nicht auf allen Stellen auf der Seite jeweils das Gleiche sehen. Mhm. Bisschen abhängig davon, was Sie schon mal gesehen haben oder was Sie sonst so interessiert. Das ist so ein bisschen das, was Social Media auch macht. Mhm. Weil wenn wir beide Instagram aufmachen, sehen wir beide komplett verschiedene Inhalte, basierend auf dem, was wir folgen, was unsere, was wir da an Spur hinterlassen haben. Aber im gewissen Maße ist das manchmal ganz interessant für Menschen gerade, die viel auf der Seite sind. Also wir publizieren pro Tag 90 Artikel. Mhm. Und wenn Sie jetzt 10-mal draufgehen, dann kann es auch mal sein, dass Sie bestimmte Sachen halt mehrfach sehen. Und dass man da immer noch mehr hervorholt, was wir vielleicht sonst nicht der ganz breiten Masse hingestellt hätten, sondern was vielleicht eher so ein bisschen auf dem Seitenarm läuft. Mhm. Also es sind viele Möglichkeiten, da das zu machen. Also viele, um da KI einzusetzen. Mhm. Das ist schon spannend.
Wie ist denn Ihre Perspektive auf den Medienstandort Hamburg? Also viel Dauerthema und nicht zuletzt im großen Gruner und Jahr Verkauf. Wo entwickelt sich dieser Standort hin? Wie sieht man den? Vieles nach Berlin gegangen und wie ist Ihre Perspektive drauf? Haben wir noch genügend Medienvielfalt, Meinungsvielfalt hier am Standort? Was muss getan werden? Gibt es Ansätze auch vielleicht seitens der Politik, die man da nutzen könnte?
Es gibt ja aus meiner Sicht eigentlich so zwei Perspektiven drauf. Das eine ist, wie viel Medienhäuser, wenn man es jetzt mal als Medienhaus, die irgendwas publizieren, macht. Also Medien sind ja auch, sagt man ja auch, Werbung ist auch Medien. Da ist Hamburg sicherlich auch stark, aber jetzt mal klassisch publizierend. Wo Sie gerade sagten, Gruner und Jahr, Bild, Amblatt, Wir, Spiegel, Zeit, da ist ja noch sehr viel da. Die Frage ist ja immer, geht's um Medien, die hier für die Stadt relevant sind? Klar, Zeit und Spiegel sind auch für die Stadt relevant, aber das sind eben deutschlandweite Medien, die eben zufälligerweise ihren Sitz in Hamburg haben, genau wie Gruner und Jahr. Deren einziger richtiger Hamburg-Bezug war ja mal, dass sie mal Eigentümer der Mopo waren in den 80ern und 90ern. Von daher finde ich es nach wie vor extrem spannend und extrem bereichernd, dass hier so viele große Medienhäuser sind, die eben eine nationale Strahlweite haben, dass ich eben zum Spiegel und zur Zeit und zu Gruner einen kurzen Weg habe, das auch sehr oft nutze, weil wir sind ja auch nicht Konkurrenten in irgendeiner Form und bei ganz vielen Themen kann man sich vor allem bei technischen Themen oft mal abstimmen und gucken, wie macht ihr das, wie macht ihr jenes und so.
Ja, aber die regelmäßig statt?
Ja, total. Ja. Also die ganze Branche ist da auf dieser, auf der Verlagsebene ist das schon, ist da sehr viel Kooperation, weil, naja, es sind alles irgendwo Überzeugungstäter und alle kämpfen natürlich auch mit schwindenden Margen. Keiner hat unendlich Ressourcen und deswegen die ganze Technologie dafür entwickelt sich dauernd weiter. Sich da auszutauschen ist schon interessant. Und das wird auch gemacht.
Okay.
Aber die eigentliche Frage ist ja, wie viel Medienvielfalt braucht man an einer Stadt wie Hamburg, zweitgrößte Stadt Deutschlands? Und da gab es ja, kann man die fragen, wie viele Player gibt's? Also klar, Mopo und Abendblatt, da steht der Name Hamburg ja schon im Namen drin. Dann kann man sagen, Bild, das war mal der Hauptstandort von Bild, ist es nicht mehr. Und haben ihre Berichterstattung in Hamburg auch sehr stark zurückgefahren.
Absolut.
Welt das Gleiche. Welt
genauso, genau.
Genau, das ist natürlich schon kleiner geworden. Allerdings muss man auch sagen, das war natürlich dann immer so ein bisschen lokale Ableger. So richtig die Hauptmarke war jeweils ja auch deutschlandweit. So. Und von daher ist es, finde ich, also ich, und klar, NDR gibt's auch, logisch. Deswegen, ich sehe das nicht so kritisch, dass der Standort jetzt, also dass wir haben aktuell noch eine gute Medienvielfalt hier. Ich glaube, die Gefahren deutschlandweit sind eher in den dünn besiedelten Gegenden oder auch in den Gegenden, wo es nur noch einen Player gibt, der das lokale Geschehen betrachtet. Und das natürlich, wenn es nur einen Player gibt, dann ist das die einzige Wahrheit, die es gibt. Klar. Und das ist immer schwierig. Weil, also speziell Abendblatt und Wir stehen im starken Wettbewerb und wir gucken genau, was die schreiben, die gucken genau, was wir schreiben. Und dadurch ist es eigentlich für den Leser gut, weil er weiß, okay, die beiden sind da schon in enger Konkurrenz und müssen auch genau arbeiten. Wenn wir ungenau arbeiten würden, würde uns das Abendblatt sofort das auf Brot schmieren.
Okay. Das ist gut. Erfreulicherweise mal eine positive Perspektive auf den Medienstandort, höre ich sonst auch selten. Aber gibt es auch welche Themen, Wünsche, Forderungen an die Politik hier in Hamburg oder zur Unterstützung?
Naja, wir haben das Thema, das wir auch schon oft besprochen und das ist ja jetzt gerade, also jetzt, wo wir gerade sprechen, ist das auch Thema, ich glaube, gestern war diese Konferenz von den Ministerpräsidenten um das Thema Verhältnis zwischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und deren presseähnlichen Texten. Das ist für uns schon ein Thema, was ein bisschen, sag ich mal, die freiwirtschaftliche Presse in Hamburg auch da zusammengeschweißt hat. und wo wir auch mit der Politik gesprochen haben. Aber es hat bisher, also jetzt ist die Diskussion, läuft gerade. Das ist schon ein Thema, wo ich das ein bisschen vermisst habe, dass da mal ein Machtwort gesprochen wird, wobei die Politik beim Ende ja auch kein Machtwort sprechen kann. Ist ja auch richtig so.
Ja, klar, aber. Ja, aber inwiefern? Also ich meine, das ist ja nochmal ein spannendes Spannungsfeld, ja, sozusagen. Sozusagen zwischen NDR, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, viel in der Kritik auch der öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den letzten Jahren. Und spüren Sie das? Was macht das sozusagen im Verhältnis zum private Medien und öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Ich meine, das ist ein...
Ja, also ganz grundsätzlich, ich glaube, jeder, der in der, ich sag mal, freiwirtschaftlichen Presse aktiv ist, wird prinzipiell bejahen, also ich tue es zumindest sehr stark, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine extrem wichtige Säule der Demokratie in Deutschland ist. Das ist vollkommen klar. Und das sowohl auf einer deutschlandweiten Ebene ist, als auch in einer regionalen Ebene. Deswegen ist das, was NDR macht an sich, also ich bin da, stehe dazu 99% dahinter. Ob ich jetzt alle Formate gut finde, das ist eine andere Sache. Aber es ist immer geschmäcklerisch und ob ich jedes Nachmittagsprogramm, das ist gar nicht mein Thema oder unser Thema. Das Thema, was wir haben, ist, dass der NDR uns mit geschriebenen Texten direkte Konkurrenz macht. Und es ist so ein bisschen unfaire Konkurrenz, weil er keine Werbung auf der Seite hat und weil er auch keine Bezahlschranke hat. Das ist ja schon bezahlt.
Ja.
Und macht mit den Gebühren, den Zwangsgebühren muss man ja sagen, hat ein sehr, sehr hohes Budget, was um ein Vielfaches höher ist, was wir haben oder was das Abendblatt hat, kann damit Journalismus machen und nimmt gerade bei Google natürlich uns da auch die Spitzenposition weg. Weil Google sagt natürlich, das, was barrierefreier ist, Werbung ist Barriere, Bezahlschranke ist Barriere, kommen natürlich dann NDR-Beiträge weiter vorne. Das heißt, wenn ich, ich sage mal, dieses eine Beispiel vom Robbie Williams-Konzert, was vor einem Jahr war, das ist für das Abendblatt und uns, wir schicken jemanden hin, berichten drüber, der Text ist morgens um 6:30 live mit einer Bezahlschranke, weil wir wissen, okay, da werden Fans, wir wollen das lesen und bezahlen dann auch dafür. Kommt der NDR eine Stunde später und, sag mal, spätestens 2 Stunden später ist, wenn ich Robbie Williams Hamburg eingebe, sind die ersten, also von den ersten 10 Suchergebnissen sind 8 vom NDR. Weil der NDR so viele Marken hat und dann wird das über ganz viele Kanäle ausgespielt und im Endeffekt, ja, da kann man sagen, ja, liebe Mopo, macht den Text halt noch besser. Aber es ist natürlich, am Ende ist es schon Konkurrenz, die eigentlich so nicht gedacht war. Das ist Rundfunk. Man muss sich mal vorstellen, wie es gewesen wäre vor 25 Jahren, als das, oder vor 30 Jahren, wenn der NDR eine kostenlose Zeitung gemacht hätte und die jeden Tag an den U- und S-Bahnen verteilt hätten. Da wäre ja auch irgendwie die Diskussion gewesen, ja, muss das denn sein? Es gibt doch, also warum muss man jetzt eine bestehende Branche, die sich selbst ernähren kann, die selbst Steuern zahlt, warum muss man denen das Leben schwer machen? Und in unserem Fall ist es halt, also ich sag mal, die wirtschaftliche Basis, um freiwirtschaftliche Presse zu machen, im Regionalen ist eindeutig schwieriger geworden. Also ich kann es aus eigener Perspektive sagen und aus ganz vielen Gesprächen, es ist nicht, dass dort überall das Geld in großen Mengen sprudelt. Und dann ist natürlich, und es liegt im Wesentlichen an den Plattformen aus USA, das ist klar. Aber dass dann ein Player hier vor Ort, mit dem wir ja eigentlich gedanklich auf einer Seite stehen und sagen, hier, wir machen Journalismus für die Region, wollen die Menschen informieren, wollen auch eine wichtige Säule, sagen wir, des demokratischen Austauschs sein, wenn einmal so einer, sagen wir, zwischen die Beine schießt. Das ist es schon ein bisschen.
Habt ihr mit dem NDR mal gesprochen darüber?
Ja, ja.
Und?
Ja, es hat bisher noch nicht so gefruchtet. Okay. Naja, aber die ganze Diskussion ist jetzt gerade sehr groß und das Thema ist kein Hamburger Thema, das ist in Bremen so, das ist in Süddeutschland so, es ist immer extrem stark an den Standorten dort, wo bei den Stadtstaaten, weil ich habe auch erst durch den NDR gelernt, die haben mich korrigiert, ich dachte mal, wir wären eine Lokalzeitung, wir sind aber eine Regionalzeitung, weil Hamburg ja auch ein Bundesland ist. So, wenn ich jetzt Journalismus in Köln mache und Frankfurt mache, ist es eine Lokalzeitung.
Ja, wunderbar. Es gibt das Kammer auch.
Ja, genau.
Aber gleich Landeskammer und nicht nur Stadtkammer.
Ja. Genau.
Ja, das sehe ich. Ich meine, weitere News-Konkurrenz entsteht natürlich auch durch verlagsfremde Anbieter. Stichwort Social Media kam ja eben auch schon mal. Und das ist irgendwie nicht der, ja, kein geprüfter Journalismus irgendwie dann ist, auch da damit hinter. Aber ich meine, so wie das irgendwie im Sport stattfindet, das machen auch viele Politiker ihre eigenen Kanäle auf und berichten darüber, kriegen sozusagen dann auch, ich meine, dadurch auch eine Deutungshoheit über gewisse Themen. Wie wirkt sich diese Art auf Ihre Arbeit aus? Ne?
Also ich würde sagen, das hat in Deutschland, in meiner Perspektive zumindest, ist noch keine, überhaupt keine negativen Auswirkungen. Ist eher positiv, weil wir ja, also weil die Journalisten mehr sehen, die kriegen mehr mit, mehr Themen. Problematisch wird es dann, wenn Politiker selbst diese Plattformen besitzen. Ich sag mal, wenn in den USA einer, der dem einem Präsidentschaftskandidaten nahesteht, selbst Eigentümer ist von einer Plattform und seine eigenen Inhalte dort anders pushen kann und missliebe Leute rausschmeißen kann, dann ist es schwierig. Also ich glaube, Politik und Medien sollten nie in einer Hand sein. Das ist, glaube ich, fatal. Und ansonsten ist das Thema mit den Social Media Kanälen ist eher von der Hinsicht ein Problem, wirtschaftliches Problem für uns, dass natürlich Aufmerksamkeit der Leser in diesen Plattformen sozusagen auch stattfindet oder dort versickert in irgendeiner Form und natürlich dann weniger auf unseren Plattformen. Und dass natürlich manche Plattformen extrem, extrem wichtige Infrastrukturfunktionen haben und da auch viele Werbegelder abgreifen.
Und wie hält die Mokpo-Redaktion dagegen?
Wir machen unsere Arbeit. Und das, meine, wir machen unsere Arbeit und wir arbeiten daran, dass unsere Marke, ich sag mal, in der Hinsicht wertvoll bleibt, dass Menschen aktiv zu uns kommen. Das ist halt der Punkt. Wenn wir uns, wenn der gesamte Traffic, der auf mopo.de stattfindet, wenn der komplett über Google kommen würde, dann hängen wir irgendwo am Tropf von Google. Das tut er aber nicht. So, ne? Es gibt das freie Netz und die Menschen können www.mopo.de eingeben, fern von Google, und können zu uns kommen. Deswegen, das ist eben extrem wichtig. Das ist für mich der Gral oder das Wertvollste der Mopo. Diese Beziehung oder diese Marke in den Herzen und Fingern am Smartphone der Menschen, die hier in Hamburg leben. Ah. Das dürfen wir nicht verlieren.
Gut. Das heißt, Sie machen Ihre Arbeit, ist so, das war kein, als Schlagwort, das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Man muss immer dranbleiben am Kunden. Das hat ja auch viel mit, ich sag mal, Technologien hatten wir eben, Innovationen zu tun, eben auch immer Neuigkeitswert dann zu haben und dadurch, ich sag mal, einen Mehrwert auch zu bringen. Das ist eigentlich auch symptomatisch für den gesamten Standort Hamburg. So, wir haben eben auch viele laufende, über lange Jahre gut laufende Geschäftsmodelle. Und wir stehen insgesamt, und dieser Podcast, das heißt ja 2040, auch vor der Frage, wie kriegen wir unsere wirtschaftlichen Stärken erfolgreich in die Zukunft transformiert? Und da ist die Antwort ganz klar Innovation, ne? Über neue Technologien zu kommen und da was zu machen. Und ich sag mal, nach unserer Lesart muss da auch noch mehr getan werden. Ja. Und sag mal, sowohl in der Wirtschaft als auch von den staatlichen Rahmenbedingungen her, die wir da brauchen, aber eben auch nochmal mit, ich sag mal, wir hatten mal die Forderung hier, so ein Innovationsdreisprung und ein Element war auch mal wirklich zu klotzen, nicht zu kleckern im Innovationskontext und zum Beispiel mal so eine Hapag-Lloyd-Dividende auch wirklich für Innovationsinvestitionen auch zu machen. 1 Milliarde haben wir da als Innovationsmilliarde gefordert. Was würden Sie machen mit so einer Innovationsmilliarde für die Medienbranche oder insgesamt für Hamburg? Ne?
Ach, ist schwierig zu sagen. Also konkrete Idee hätte ich da. Also ich glaube, ich würde, klar, all das, was an, sag mal, das technologische Ökosystem, was es hier in der Stadt sicherlich gibt, da sind vielleicht andere Städte in Summe finden, sag mal, was den Startup-Kontext angeht, mehr, finden vielleicht mehr in Berlin statt. Aber dazu machen sicherlich nicht verkehrt. Also, aber wie
also Sie haben ja auch einen Hintergrund, ne, in verschiedenen Segmenten selbst auch.
Ja, gründet, das ist immer die Frage, ich meine, beim Thema Startup ist es ja immer so, man muss ja so ein Feld bestellen und man weiß nicht, welche Firma es mal schafft und welches. Und es gibt ganz viele Technologien, die entwickelt werden und die stellen sich dann als Sackgassen heraus. Ist einfach so. Und hier viel anzusiedeln würde schon helfen. Weil im Endeffekt ist es ein Wahrscheinlichkeitsspiel. Wenn ich mehr mache, kommt am Ende auch mehr bei raus.
Aber wie ist Ihre, geben Sie mal vielleicht eine Schulnote, wie innovativ ist die Hamburger Wirtschaft, ne? Oder Standort Hamburg insgesamt? Ne?
Ach, ich würde ihm wahrscheinlich eine 2- geben. Ja. So. Also, weil man natürlich, vielleicht Minus, weil ist natürlich schon, man hat viele bestehende Branchen hier und hat viel, ich sage mal, viel des Kapitals hier ist Kapital, was schon sehr alt ist. Das sorgt immer auch für eine gewisse Behäbigkeit irgendwo auch, würde ich mal sagen. Aber ganz grundsätzlich ist ja das Gute an denen, also wenn ich jetzt allein mal die Medienbranche betrachte, also das Thema Print geht so ein bisschen in die letzte Spur. Wann wird's die letzte gedruckte Zeitung geben? Das ist ja eine Frage, die man jetzt stellen kann. Ob es in 50 Jahren das noch geben wird, ich bezweifle das mal. 20 wahrscheinlich auch. Aber trotzdem, der Kern von dem, was wir machen, bleibt ja bestehen. Menschen bleiben neugierig, es passieren Dinge, es passieren gute Dinge, es passieren schlechte Dinge. Menschen wollen sich erfreuen an Dingen wie Fußball und Kultur. Menschen wollen über Skandale was erfahren oder über Missstände. Das sind ja Dinge, die immer schon da waren Und da war jetzt lange Zeit das Papier das Medium. Mhm. Das wird sich ändern. Und ich glaube, das gilt auch für andere Themen. Ich meine, Hamburg ist viel im Handel stark geworden. Also gehandelt werden wird auch immer. Mhm. So, das sind Themen, wo man dann auch innovativ sein muss und Technologie im positiven Sinne umarmen muss. Wenn jetzt Hamburg der Standort wäre, der allein auf der Herstellung und Entwicklung von Vergasern für Verbrennungsmotoren sich basieren würde, da könnte man sagen, okay, das wird jetzt schwierig, weil das wird es einfach nicht mehr geben. Es gibt es jetzt schon nicht mehr, weil es jetzt eigentlich nur noch, also bei Verbrennungsmotoren nur noch Einspritzanlagen gibt und keine Vergaser mehr. Mhm. So, und jetzt mit dem Wechsel hin zur Elektromobilität ist auch nochmal ein Thema. Mhm. Aber das ist ja nicht der Fall. Mhm. Wir stehen ja eher auf allgemeinen und breiten Füßen, historisch betrachtet, und das daran weiterzuentwickeln, da bin ich frohen Mutes. Und im Endeffekt wird die Innovation kommen von den Akteuren, die sie machen, ist meine Sicht.
Also. Ja gut, und das ist jetzt natürlich ein bisschen eine spannende Frage, auch so mit Blick auf den Standort Deutschland, viel in der Kritik oder in der Diskussion, Deindustrialisierung, Bürokratie, unsere Infrastruktur stürzt teilweise ein. Das sind ja so Meldungen in diesem Jahr, die viele Leute auch sehr beunruhigen. Ja? Und jetzt zum Jahreswechsel, auch ein bisschen die Jahreswechselgeschichte, und wir wollen eigentlich gar nicht so viel zurückgucken, aber das ist natürlich alles da. Aber wir wollen natürlich auch gucken, was muss passieren. Ja, also 2025 ist auch nochmal ein entscheidendes Jahr mit Bundestagswahl, aber vor allem auch die Bürgerschaftswahlen finden hier in Hamburg statt, was ja sehr spannend ist. Und ich sag mal, das sind schon Richtungswahlen, die jetzt anstehen, nötig sind. Dass wir, also auch nach unserer Einschätzung, brauchen wir auch viel stärker eine Strukturpolitik, die langfristig ist, unabhängig von Wahlzyklen und eben nicht nur die nächsten 4-5 Jahre in den Blick nimmt, sondern wirklich ans Eingemachte geht. So, und deswegen geht es hier auch in Hamburg um die nächste Landesregierung. Wie sollte das nächste Regierungsprogramm, egal von welcher Partei, was müsste da für eine Idee drin sein, wie wäre der Titel des nächsten Regierungsprogramms, wenn man sagt, ja, da geht's jetzt nach vorne?
Das eine Thema, was bei uns immer, was ein sehr wichtiges Thema in der Stadt ist und was auch die Leser und die Menschen in der Stadt sehr stark betrifft, ist das Thema Wohnen. Das ist wir haben ja jetzt nicht zu wenig Arbeitsplätze in der Stadt, sondern wir haben zu wenig Platz, wo die Menschen, die hier arbeiten, wohnen können. So. Und die Stadt ist attraktiv, Menschen wollen hier wohnen. Das ist in Summe für Deutschland insgesamt ein Problem, weil es in manchen Teilen von Deutschland wohnen immer weniger Menschen, hier wollen immer mehr Menschen wohnen. Und die müssen wir irgendwie unterbringen und das muss irgendwie bezahlbar sein. Und wir wollen eben nicht Verhältnisse haben hier wie in New York oder wie in London, wo eigentlich alles, was an Wohnobjekten hier gibt, nur noch Spekulationsobjekte sind von Menschen aus der ganzen Welt, die einfach nur ihr Geld hier parken und die Wohnung eigentlich leer stehen und die vielleicht mal ein paar Tage im Jahr hier mal vorbeikommen oder vielleicht auch nicht, sondern wollen eine Stadt haben, wo Menschen wohnen, die hier auch wirklich leben. So, und das eben auch bezahlbar ist. Ich glaube, das ist wichtig, das ist auch für die Wirtschaft wichtig, weil wenn Menschen hier nicht bezahlbar wohnen können, dann können sie ihre Jobs auch nicht annehmen. Oder die Jobs werden noch teurer, werden dann wieder auch nicht so wettbewerbsfähig. Ich glaube, das ist
Wohnraum ist eine der Haupthindernisse im
Fachkräfte. Wir hatten neulich mal bei unserer Ausgabe rund um unser Jubiläum hatten wir das Thema, guck mal, Hamburg, so geht's besser. Da hatten wir so viele Beispiele oder mehrere Beispiele von Städten, die Themen anders lösen. Da ging es um das Thema, wie macht man große Bauprojekte. Da war Malmö drin mit so einem ganz großen Turm, so ein bisschen der Elbtower von Malmö. Und eben auch das Beispiel Wien. Und in Wien sind ganz viele Wohnungen im Besitz der Stadt. Die verkaufen die Wohnung dann nicht nach einer bestimmten Zeit. Und dadurch ist Wien wohntechnisch immer noch bezahlbar, so wie ich es verstanden habe.
Okay.
Und das ist ein Standortvorteil. Und ich sehe das gerade in der Tech-Branche, dass Wien ein wichtiger Standort geworden ist, weil da eben Wohnraum bezahlbar ist.
Ja, trotz der vielen internationalen Organisationen, die sonst die Mieten hochtreiben. Ja, genau. Das ist ja ganz, ganz spannend. Aber 2040 heißt dieser Podcast, wird so ein bisschen als Abschlussfrage, die kommt eigentlich immer, aber da wir jetzt 25 dieses Superwahljahr auch haben, und zumindest aus Hamburger Sicht, ein Wunsch für Hamburg, an die Hamburger Politik. Ja, gibt es noch was Konkretes, wir sagen, Mensch, oder für die Medien oder noch was anzutun? Wünscht dir was, ist sozusagen zum Jahresende ja auch mal ein beliebtes Spielgespräch werden.
Also ich würde mich freuen, wenn wieder mehr Unternehmen in Hamburg, also wir haben ja viele auch lokale Werbekunden hier. Wir sehen aber gleichzeitig, dass amerikanische Plattformen auch sehr viel Werbeumsatz machen, auch von Hamburger Playern. Wenn da so ein bisschen, ich sag mal, wenn man sein Werbegeld, was man hat, auch ins lokale Ökosystem steckt, das ist sicherlich eine sehr schlaue Sache. Man kann jetzt immer Google und Facebook und TikTok mit Werbegeldern füttern. Da hat dann aber eigentlich das Geld ist dann verschwindet dann woanders. Und hier vor Ort die Hamburger Medien auch zu unterstützen, das ist ja auch ein Ökosystem. Also wir bringen Nachrichten, wir finanzieren uns zum großen Teil auch über Werbung. Hamburger Wirtschaft braucht auch die Hamburger Medien, um immer den Finger in die Wunde zu stecken, zu halten und auch die Menschen zu informieren. Das ist so ein Thema, wo ich sage, dass also da so ein bisschen mehr Lokalpatriotismus wäre sicherlich möglich.
Das ist ein Wunsch, den wir aus vollem Herzen unterstützen können. Wir brauchen diese Meinungsvielfalt, wir brauchen starke Player hier in der Medienwirtschaft und mit diesem innovativen Ansatz, den Sie auch mit der Mopo gefahren haben und dem Mut, sowas unkonventionell anzugehen, finde ich, unterstützen wir das sehr gerne. Ja, vielleicht kann dieser Podcast auch ein bisschen dazu beitragen und insofern alles
Gute. Haben Sie ein Abo hier im Haus? Das ist die Frage.
Das haben wir mit Sicherheit. Ja, und das ist
auch. Man kann auch mehr als eines haben. Ja.
Nein, also auf jeden Fall und also toi 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 für diese Entwicklung und ganz herzlichen Dank für das abwechslungsreiche und spannende Gespräch mit vielen Anregungen, die ich auch mitgenommen habe. Danke.
Danke für die Einladung, danke für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Das war Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach in Ihrer Podcast-App. Eine Produktion der Handelskammer Hamburg in Zusammenarbeit mit Onken und Partner und Wortlieferant.